Wie ist es eigentlich um die Gesundheit derer bestellt, die uns betreuen, pflegen und uns gesundheitlich versorgen? Über 6 Millionen Beschäftigte in Deutschland stellen das Rückgrat unseres Gesundheits- und Sozialwesens dar. Ihre Arbeit ist wertvoll und unersetzlich. In dieser Sonderfolge widmen wir uns dieser Beschäftigtengruppe und dem VdB Frühjahrskongress Health in Care Professions. Hier bei Arbeit trifft Gesundheit, dem arbeitsmedizinischen Podcast für Unternehmen, Beschäftigte und alle, die sich für gesunde Arbeit interessieren. Arbeit trifft Gesundheit, der arbeitsmedizinische Podcast mit Susanne und Lukas. Health in Care Professions. Wir berichten ja heute praktisch live vom Kongress und wir, das bin nicht nur ich, sondern das ist natürlich auch unsere arbeitsmedizinische Expertin Susanne. Hallo Susanne.
Hallo Lukas. Schön, mit dir zusammenzukommen.
Ja, schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist bei diesem Thema zum Kongress Health in Care Professions. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema.
Mittendrin,
weil vielleicht, ich würde jetzt nicht sagen, das ist dein Kongress, ist aber ein bisschen stimmt das ja schon, oder? Also du hast ja zumindest den Kongress mit initiiert.
Ja, das war mir ein Anliegen, aber ich habe, wie du schon richtig feststellst, die Entscheidung natürlich nicht alleine getroffen, sondern die haben wir im Präsidium und auch unter Einbeziehung des Beirats getroffen und waren uns alle einig, ja, wir wollen einen solchen Frühjahrskongress haben. Und Hintergrund ist, du hast ja das auch schon entsprechend anmoderiert, 6 Millionen Beschäftigte in den Care-Berufen im Gesundheitswesen und der Wohlfahrtspflege. Ja, das sind also die Beschäftigten in der Versorgung von Patientinnen und Patienten.
Also Pflegekräfte zum Beispiel.
Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte natürlich auch, ne? Aber eben auch in der Versorgung von älteren Menschen oder Menschen mit Behinderung, aber auch in der Betreuung von Kindern und Jugendlichen. Ja, ich selbst arbeite, wie du ja weißt, in einer Uniklinik und kenne die Anforderungen durch die Arbeitstätigkeit, die auf Menschen in der medizinischen Versorgung von Patientinnen und Patienten treffen und eben auch die Herausforderung und die Dringlichkeit, diese Beschäftigten gesund in der Arbeit zu halten. So, das war ein Grund für mich unter anderem auch bereits vor 10 Jahren zusammen mit einer Kollegin ein Netzwerk zu gründen. Das Netzwerk der leitenden Betriebsärztinnen und Betriebsärzte der Unikliniken in Deutschland. Und wie du weißt, haben wir ja auch eine Arbeitsgruppe Arbeitsmedizin im Gesundheitswesen in unserem eigenen Verband im VdBW. Also hier kommen Kolleginnen und Kollegen zusammen mit ähnlichen Tätigkeitsschwerpunkten, also in der Arbeitsgruppe, ne, und lassen die oder teilen mit der Community ihre Erfahrungen und Erkenntnisse, so dass es ein Schwerpunkt, also auch den Austausch zu fördern. Wir widmen uns aber eben auch ganz konkreten Fragestellungen und erarbeiten beispielsweise gemeinsam Stellungnahmen oder Handreichungen, die wir dann auch großzügig zur Verfügung stellen, ja, um eben auch sicherzustellen, dass die Betreuung der Beschäftigten in diesen Branchen, über die wir eingangs gesprochen haben, qualitativ hochwertig ist und eben auch einigermaßen vergleichbar.
Okay, also man kann ja jetzt doof fragen, ist Arbeitsmedizin nicht Arbeitsmedizin? Gibt es da Unterschiede? Oder vielleicht anders gefragt, was sind vielleicht die besonderen Herausforderungen in diesen Tätigkeiten für die Beschäftigten?
Das sind für mich 2 Fragestellungen. Ich würde erstmal auf den ersten Teil deiner Frage angehen. Ja, natürlich haben wir Qualitätskriterien in der Arbeitsmedizin und auch in der arbeitsmedizinischen Versorgung und Betreuung von Menschen in der Arbeit. Ja, gleichwohl haben wir an unterschiedlichen Standorten in Abhängigkeit beispielsweise der Betriebsgrößen aber eben auch in Abhängigkeit des Verständnisses für das Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz für Beschäftigte unterschiedliche Voraussetzungen auch. Mhm. Ja, auch für das Tätigwerden von Betriebsärztinnen und Betriebsärzten. Und auch zu solchen wichtigen Fragestellungen, Stichwort Rollenverständnis, ja, auch der betriebsärztlichen Kolleginnen und Kollegen, tauschen wir uns aus. Und das ist wichtig. Und dieser Austausch wird auch sehr, sehr gern in Anspruch genommen. So, das ist der erste Teil deiner Frage. Und die besonderen Herausforderungen für Beschäftigte in den Gesundheitsberufen, ich mache den Begriff jetzt einfach mal ein bisschen größer, das sind natürlich auch Herausforderungen, die für alle Beschäftigten gleichermaßen gelten, wie beispielsweise zunehmende Digitalisierung in der Arbeitswelt oder Schichtarbeit, haben wir ja auch andere Berufe, in denen Schichtarbeit eine große Rolle spielt, oder auch das Thema Mutterschutz, das ist ja jetzt nicht nur ein Thema, das also in den Gesundheits- und Sozialberufen eine Rolle spielt, oder eben auch, wenn du daran denkst, die Anforderungen durch Klimawandel, die auf viele andere Beschäftigten natürlich auch zutreffen, haben wir in den Gesundheits- und Sozialberufen aber eben auch noch andere Themenstellungen. Einmal beispielsweise das Thema Infektionsgefährdung, / Infektionsschutz. Mhm. Oder eben auch, wenn wir jetzt insbesondere auch an unsere Beschäftigten in der Pflegearbeit denken, hohe psychoemotionale Anforderungen, die zu bewältigen sind, ne? Oder eben auch Gewalterfahrungen am Arbeitsplatz durch beispielsweise aggressive Patientinnen und Patienten oder deren Angehörige.
Das haben wir ja zuletzt vermehrt gehört, ne?
Ja, das ist ein ganz großes und wichtiges Thema. Und wir reden hier nicht nur von physischer, also körperlicher Gewalt, sondern eben auch Gewalterfahrungen, die damit verbunden sein können, dass das psychische, das seelische Gleichgewicht von Beschäftigten nachhaltig derart betroffen sein kann, dass sie lange krank werden oder vielleicht sogar aus dem Beruf aussteigen müssen.
Was wir uns ehrlicherweise nicht leisten können.
So ist es. Und einen letzten Punkt möchte ich ganz gerne noch ansprechen. Das ist natürlich das, was also immer wieder auch in der Presse zu lesen ist oder über die Medien zu hören ist, ne? Das ist das Thema demografischer Wandel. Das heißt also, wir haben ja auf der einen Seite die Situation, dass wir insgesamt eine älter werdende Gesellschaft sind. Das heißt, der Anteil derer, die chronisch krank oder schwer krank auf die medizinische Versorgung und Betreuung angewiesen sind. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich eben auch ein Älterwerden unserer Belegschaften. Das heißt, wir haben Beschäftigte, die eben auch eine Erkrankung bekommen oder chronische Erkrankungen haben und die wir aber ja auch weiterhin in der Beschäftigung halten wollen und eben auch müssen. Wir können ja es uns überhaupt gar nicht leisten, auf die hohe Expertise und die Erfahrung der Beschäftigten auch nicht eben in den Gesundheits- und Sozialberufen zu verzichten. So, und dieser Kongress, auf den wir ja eingangs schon hingewiesen haben, der greift alle die bekannten Fragestellungen auf und versucht also, den Spot genau auf diese Beschäftigten zu richten in den Gesundheits- und Sozialberufen. Ja, und ich freue mich also darüber sehr, dass es uns gelungen ist, all diese großen Themenfelder in die kurze Zeit zu packen und hervorragende Referentinnen und Referenten zu finden, die jeweils ein Spezialthema in einem solchen Themenblock bearbeiten. Ja, ich plaudere jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ne?
Ja, also dafür sind wir hier.
In der Vorbereitungszeit war irgendwann der Punkt gekommen, wo klar war, wir haben so viele spannende und wichtige Themen. Wir kriegen die einfach nicht in die knapp 3 Tage. Nicht zu schaffen. Und ich kann es an der Stelle schon mal sagen, Fortsetzung folgt.
Das heißt, das ist so ein Thema, was wir auch nächstes Jahr und wahrscheinlich in den kommenden Jahren immer wieder weiter bearbeiten.
Ja, wir sind uns sehr einig, dass wir diesen Kongress fortsetzen werden. Das ist also eigentlich schon auch eine beschlossene Sache. Ja, Du hast es ja auch schon an einer Stelle gesagt, Lukas, ne? Die Sorgearbeit für andere Menschen, das ist also das Rückgrat der Gesellschaft. Ja, und wir finden das Thema so wichtig, dass wir sagen, diese beschäftigten Gruppen schauen wir uns besonders an und sorgen uns mit allem, was wir haben, um die, die sich sonst um andere sorgen. Lass uns mal was trinken. Reich mir mal den Tee.
Ja, also ihr habt ja wirklich ein unglaublich vielseitiges Programm mit spannenden Gästen auch zusammengestellt. Und ich hatte die Gelegenheit, mit dem ein oder anderen Gast und auch mit dem ein oder anderen Mitglied der wissenschaftlichen Leitung ein kurzes Mini-Interview zu führen. Ich habe also mein Mikrofon gepackt und bin wie ein fliegender Reporter durch das Foyer des Kongresses gesaust und habe den ein oder anderen, die ein oder andere Teilnehmerinnen, Teilnehmer vom Kongress angesprochen. Angefangen mit Dr. Hubertus von Schwarzkopf, einem der wissenschaftlichen Leiter des Kongresses.
Hubertus von Schwarzkopf, bin Betriebsarzt, habe 20 Jahre Krankenhäuser in Bremen betreut, die städtischen Kliniken, betreue noch einen Wohlfahrtsverband mit 1500 Beschäftigten. Ich habe somit einen ganz guten Überblick über Sozial- und Gesundheitswesen, also Care-Arbeit in verschiedenen Facetten.
Warum sind Sie heute hier?
A, bin ich Mitorganisator und in der wissenschaftlichen Begleitung des Kongresses, habe den mit initiiert. B, bin ich Arbeitsmediziner und will den Austausch von Kollegen mit Kollegen haben, über den Alltag hinaus. Und diese Kongresse sind eminent wichtig, neben dem Input von Fachleuten auch der Austausch mit Kollegen und den Kontakt, den man auch dann im Alltag suchen kann, wenn man Fragen hat.
Sie haben den Kongress mit initiiert. Dieser Kongress richtet sich ja speziell an Betriebsärztinnen und Betriebsärzte, die Beschäftigte in den Care-Berufen betreuen. Warum ist das ein spezielles Thema und warum ist es so relevant?
Auf der einen Seite sind die Care-Berufe Daseinsvorsorge, die natürlich inzwischen ökonomisiert sind und ständigen Strukturenveränderungen unterworfen sind. Da gibt es neue Abrechnungssysteme, da gibt es neue jetzt Krankenhausgesetze, Krankenhäuser verschwinden, Krankenhäuser verändern sich. Und das Ganze muss kompensiert werden oder muss verarbeitet werden und umgesetzt werden für die Beschäftigten, die dann hoffentlich zufrieden und gesund den Patienten, den Kindern, den zu betreuenden Klienten zur Verfügung stehen. Wenn ich sozusagen das alles übers Knie breche und die Mitarbeiter nicht mitnehme, ist es ein Problem. Und die Arbeitsmedizin kann da eine gute Schnittstelle und eine Beratungsstelle in den Betrieben darstellen.
Wo sehen Sie besondere Gefährdungen für die Beschäftigten in diesem Feld?
Generell sind es Gefährdungen, die klassisch infektiologisch sind Muskel- und Skeletterkrankungen. Aber in den letzten Jahren, Jahrzehnten dominieren, kommen immer mehr in den Vordergrund die psychischen Erkrankungen. Wenn man die Auswertung in den Betrieben sieht, sind tatsächlich psychische Erkrankungen an erster und an zweiter Stelle die Muskel-Skeletterkrankungen. Die psychischen Erkrankungen haben viele Facetten. Das eine ist sozusagen Arbeitsbelastung, aber es gibt auch immer wieder Ereignisse, die wir jetzt als Unfälle definieren müssen, damit sie erfasst werden und begleitet werden, wie Übergriffe. Übergriffe finden in den helfenden Berufen statt, auch in Sicherheitsberufen statt, also Polizei. Aber es beginnt schon im Rettungsdienst, geht in die Notfallaufnahmen bis sozusagen in die Stationen, Altenheimen, überall da findet es statt.
Wie kann man diese Beschäftigten, die also vor diesen Herausforderungen, vor diesen Gefahren stehen, besser schützen?
Auch da haben wir die klassischen Methoden, die muss man nur runterbrechen, die klingen so abstrakt. Wir haben natürlich die Primärprävention, zu sagen, was können wir im Vorfeld tun. Auf die Gesellschaft haben wir als Beschäftigte und als Arbeitsmediziner wenig Einfluss, als Gesamtgesellschaft. Aber in den Bereichen, wo wir tätig sind, können wir natürlich beginnen bei den technischen Voraussetzungen. Also heißt Bausituationen, sind die Räume transparent, habe ich Kommunikation, muss ich Alleinarbeit machen? Wie finde ich Notfallsysteme, technische Notfallsysteme bis hin zu Leitungen zu Polizei in Notfallaufnahmen, dass man direkt per Druckknopf bei der Polizei landet und nicht kompliziert macht. Das muss sozusagen bei den Sanierungen und Baumaßnahmen, die ja überall stattfinden, mitgedacht werden. Das Zweite, oder auch wichtig, ist Schulung, also auf die Beschäftigten zugehen, sie informieren über Risiken und auch Training anbieten. Also Training, wie verhalte ich mich eigentlich in Situationen, die ich nicht überschauen kann. Deeskalationstraining wäre so ein Stichwort. Das wird ja auch unterstützt von den Berufsgenossenschaften, teilweise auch von Krankenkassen, sodass man da nicht alleine steht. Aber wir können nicht weggucken. Die dritte Ebene, die wir auch nicht vernachlässigen dürfen, ist sozusagen dann die Intervention, also die dritte, sekundär, tertiäre Ebene der Prävention. Also wenn was passiert, wie habe ich ein Hilfesystem? Beschäftigte, die betroffen sind, müssen sehr zügig Ansprechpartner finden. Heißt, im Betrieb, nicht irgendwo verweisen nach außen, sondern das ist eine Chefaufgabe, dieses Konzept aufzustellen und umzusetzen, dass es ein Erste-Hilfesystem für die Seele gibt. Ansprechpartner, Peergruppen kann man da machen, Leute, die ausgebildet sind, Ansprechpartner sind. Gibt aber auch sicher in den Betrieben Betriebsärzte, die weiterhelfen. Gibt Arbeitspsychologen, Psychologen. Und wir Betriebsärzte haben alle immer die Möglichkeit, mit der Berufsgenossenschaft und mit den berufsgenossenschaftlichen Beratungsangeboten zusammenzuarbeiten, die relativ unkompliziert und zeitnah Angebote machen, das auf dem Markt von Psychologen gar nicht möglich ist. Also bei der Unfallstelle in Bremen zum Beispiel kriege ich innerhalb von 1-2 Tagen das Erstgespräch für eine probatorische Reihe und die BGW hat eine Hotline. Das wissen viele ja auch gar nicht. Mir ist was passiert, was mache ich? Und da kann ich ganz undifferenziert anrufen, die sortieren mich und sagen, was sind die nächsten Schritte. Also A, im Betrieb, aber auch extern, damit die Menschen, die betroffen sind, nicht alleine sind. Wir unterschätzen häufig, dass sowas passiert. Wir wissen, dass es ja 87% der Beschäftigten berichten uns ja in Forschungsergebnissen, dass sie Übergriffe haben von verbal bis körperlich, rassistisch bis sexualisierte. Die nicht immer dramatisch sind. Viele stecken das weg, aber wenn es dann wiederholt auftritt, dann werden sie getriggert. Und wenn sie getriggert werden, dann ist es nicht, ich habe mich mal 1 Tag, 2 Tage schlecht gefühlt, sondern gibt es auch lange Ausfallzeiten, bis sie sozusagen über Therapie wieder stabilisiert werden. Also würde ich nicht sagen, es unterschätzen, und das kann nicht die Aufgabe der Arbeitsmedizin sein, aber wir können zuarbeiten, beratend tätig sein. Das Konzept als Ganzes muss natürlich getragen werden von den Arbeitgebern, von Unternehmensleitungen. Sonst wird es immer Flickschusterei.
Jetzt haben wir heute und diesen Kongress schon ein ganz volles Programm. Brauchen wir da überhaupt noch einen neuen nächsten Kongress nächstes Jahr? Health and Care Professions 2026?
Ja, Sie hatten ja eingangs die Frage gestellt, die ich nicht ausreichend beantwortet habe. Warum ist es was Besonderes? Also wir haben sozusagen in der Daseinsvorsorge mit Systemen zu tun, die für Menschen da sind. Menschen arbeiten für Menschen. Das ist in der Produktion anders. Wenn ich am Band stehe, habe ich auch Risiken, muss ich auch betreut werden, aber es ist ein anderer Ansatz. Insofern gibt es branchenspezifische Fragen und auch die Veränderungen im Gesundheitswesen sind kurzschrittiger als in der Vergangenheit. Es geht alles relativ zügig. Von daher macht es Sinn, diesen Kongress zu wiederholen. Wir haben viele Themen jetzt aufgerissen, die gut sind, aber zum Beispiel Post-Covid habe ich vorhin moderiert, hat deutlich gemacht, wir müssen es das nächste Mal wieder besetzen. Die Wissenschaft bringt relativ zügig jetzt Neuerungen und wir haben aber Fälle. So, und wir müssen natürlich die Langzeit Erkrankten weiter begleiten und gucken, wie kommen sie in den Arbeitsprozess zurück. Also das wäre ein Thema, was auf jeden Fall wieder auf die Agenda müsste. Aber auch viele andere, die wir heute und gestern angesprochen haben, sind relevant und sollten wiederholt werden. Eine Wiederholung halte ich für notwendig.
Vielen Dank. Als nächstes habe ich mit Dr. Maria Klotz gesprochen von der DGUV, der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, zum Thema Klima und die Auswirkungen auf die Beschäftigten.
Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Maria Klotz vom Institut für Arbeit und Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung.
Ja, warum sind Sie denn heute hier beim Kongress Health and Care Professions?
Ja, ich wurde vom VdBW eingeladen. Wir als DGUV haben letzten Frühjahr eine Befragung durchgeführt bei Betriebsärztinnen und Betriebsärzten sowie Fachkräften für Arbeitssicherheit zum Thema Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit von Beschäftigten. Und diese Ergebnisse möchte ich heute Nachmittag gern vorstellen.
Können Sie uns da schon verraten, was da so rausgekommen ist? Was erwartet denn die Beschäftigten mit dem Klimawandel?
Genau, also wir müssen uns auf Hitzebelastung einstellen, zunehmende Allergien durch zum Beispiel höhere Pollenbelastung sowie Extremwetterereignisse, das sieht man ja auch schon, wenn man die Nachrichten verfolgt. Und natürlich hat das alles auch Auswirkungen auf die psychische Gesundheit, das sollte man nicht vergessen.
Was sind denn die Ergebnisse in etwa ganz grob?
Genau, dass Hitze und Psyche als Hauptrisiken von den Betriebsärztinnen und Betriebsärzten gesehen werden. Und dass viele Betriebe tatsächlich schon aktiv sind, Maßnahmen abzuleiten, um ihre Beschäftigten zu schützen. Allerdings sind das eher die größeren Betriebe. Und dass Betriebe das Thema Folgen des Klimawandels noch zu wenig selbst anfragen und dass die Betriebsärztinnen und Ärzte es fast doppelt so häufig von sich aus ansprechen. Ja, und das zeigt im Prinzip, dass hier noch viel Aufklärungsarbeit geleistet werden muss. Und dass gerade Ärztinnen und Ärzte, sowie aber auch Feuerwehr, Männer, Frauen, als auch die Polizei, sind ja in der Bevölkerung schon Berufsgruppen, die ein hohes Ansehen und auch ein hohes Vertrauen genießen. Und das sollten sie wirklich nutzen, um gerade bei diesem Thema Klimawandel, was jetzt vielleicht nicht so das beliebteste Thema bei allen ist, sozusagen aufzuklären und hier auch, dass wir gut vorbereitet sind für die nächsten Jahre und dass die Beschäftigten einfach gesund und motiviert bei der Arbeit bleiben können.
Gibt es denn Auswirkungen des Klimawandels, die speziell Beschäftigte im Gesundheits- oder Sozialwesen besonders betreffen?
Das ist eine spannende Frage. Also es gibt auf jeden Fall vulnerable Gruppen, wenn wir auf den Klimawandel und jetzt speziell vielleicht auch mal auf das Thema Hitze, weil uns wird das in Deutschland speziell das Thema Hitze und Psyche sozusagen beschäftigen. Und das sind eben beispielsweise Personen, die Medikamente nehmen, die beeinträchtigt sind. Es sind Kinder, es sind Schwangere, es sind eher Ältere. Und das ist natürlich ja genau das Klientel, sage ich mal, für die Pflegeberufe oder die in Gesundheitsberufen tätig sind. Diese Personen kommen damit sowieso in Kontakt. Also in ihrem Berufsleben und es wäre für die aber eben auch wichtig, dass sie nicht nur an ihre Klienten denken, sondern eben auch an sich. Also ich denke jetzt beispielsweise mal an ein Krankenhaus, Hitzesommer, Hitzeperioden, das ist da und da gibt es ja auch schon einige Kliniken, die gut aufgestellt sind, die dann bestimmte Räume haben, wo man sich einfach zwischendrin mal abkühlen kann. In Pflegeberufen hat man natürlich auch mit einer höheren körperlichen Belastung zu tun, weil man eben viel heben oder tragen oder wie auch immer muss und das ist ja natürlich bei Hitze dann auch nochmal irgendwie besonders anstrengend. Also, dass man das einfach alles so ein bisschen mitdenkt. Genau, ich denke, das wäre wichtig.
Ja, das sind alles Themen, die man im BGM mit berücksichtigen muss. Dazu hat Dr. Christian Knöll beim Kongress gesprochen.
Ja, ich bin Christian Knöll. Ich leite die Arbeitsmedizin und das betriebliche Gesundheitsmanagement an der Universitätsklinik Regensburg. Seit 7 Jahren war vorher 17 Jahre in der Industrie als Betriebsarzt tätig.
Warum bist du heute hier?
Mich interessiert natürlich aufgrund der letzten 7 Jahre einfach das Vernetzen mit Kolleginnen, die im medizinischen Versorgungsbereich tätig sind. Das ist ja für einen Arzt per se schon mal gut. Das ist aber auch für einen, der im betrieblichen Umfeld im Universitätsklinikum arbeitet, nochmal fruchtbringender und vor allen Dingen zu schauen, wie unterschiedliche Rollenverständnisse hier vorhanden sind und welche Erfahrungen Kolleginnen und Kollegen in ihrer Tätigkeit im Alltag machen.
Gesundheit von Beschäftigten in Care-Berufen. Warum ist das so wichtig?
Weil wir hier eine ganz deutliche Zunahme an Beanspruchungen und Belastungen erkennen und auch feststellen, dass selbst in medizinischen Berufen, die dafür da sind, anderen Menschen, die in gesundheitlichen Befindlichkeitsstörungen unterwegs sind, sich zu engagieren und kurativ tätig zu sein, sich selbst vernachlässigen. Das ist eine Feststellung, die mich sehr nachdenklich stimmt und auch dann die Eigenexpertise für Gesundheit vollkommen zurückgestellt ist. Und da, denke ich, müssen wir ansetzen als Betriebsärzte. Und dann kommt natürlich auch das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement ins Spiel.
Was kann betriebliches Gesundheitsmanagement dabei leisten?
Wir wissen, dass im Rahmen der Prävention viel zu wenig investiert wird. Ich stelle fest, dass im Rahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge, zu der ja im Laufe der Zeit jeder Beschäftigte kommt, jede Beschäftigte im Arbeitsbereich, wir sehen also alle, und auch natürlich im Sektorenbereich die meisten die dort arbeiten. Das ist für uns eine Chance zu erkennen, dass wir im Rahmen der Vorsorge tatsächlich auch Gesundheitsrisiken aufdecken und dann mit Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung, Prävention da gezielt verhindern können, dass daraus Krankheiten entstehen.
Wozu das alles? Wozu BGM? Wozu betriebsärztliche Betreuung? Dazu hat Dr. Thomas Holebaus von der Uniklinik Leipzig gesprochen.
Thomas Holebaus, ich bin Leiter des Bereichs 4 Personal, Recht und Compliance am Universitätsklinikum Leipzig.
Herr Dr. Holebaus, warum sind Sie heute hier beim Kongress?
Aufgrund der spannenden Themen, die uns hier erwarten, ich wurde eingeladen, auch einen entsprechenden Impulsvortrag und auch an der Podiumsdiskussion hier teilzunehmen. Das Thema Betriebsärzte und Betriebsärztin ist zentral, wenn man zum Thema gesundes Unternehmen spricht. Und ich freue mich ganz einfach auf den Austausch hier mit den Kolleginnen und Kollegen.
Welches Interesse haben denn Arbeitgebende an betriebsärztlicher Betreuung, Beratung?
Ja, Betriebsärzte und Betriebsärzte sind zentral letztendlich für uns. Das ist nicht nur das Thema der arbeitsmedizinischen Vorsorge, Eignungsuntersuchung, sondern ganz neue Themen, die uns jetzt bewegen. Ne? Also das Thema, wie halten wir die Beschäftigten fit bis ins Rentenalter? Wie kriegen wir eine Personalbindung hin? Da ist das Thema gesunder Arbeitgeber, entsprechende attraktive Mitarbeiter, Angebote entsprechend zentral. Auch unter dem Aspekt letztendlich der Arbeitgebermarke und der entsprechenden Positionierung. Also muss sagen, als Universitätsmedizin vereinbaren wir das Thema Krankenversorgung, Lehre und Forschung. Also das heißt auch das Thema zukünftige Arbeitsmediziner sind dort letztendlich zentral verankert. Und es bildet natürlich gerade für Betriebsärztinnen und Ärzte an entsprechenden Universitätsmedizin große Chancen, das Umfeld dort entsprechend mit zu gestalten. Ja, also wir haben Forschungsprogramme, Themenstellungen auch neu aufzusetzen. Ich denke, da ist die Universitätsmedizin auch mit zentral gefordert.
Gesundheit in Gesundheitsberufen ist auch ein Thema für Dr. Thomas Nesseler von der DGAOM und auch natürlich Digitalisierung.
Thomas Nesseler, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin.
Warum bist du heute hier?
Ich bin deswegen da, weil Gesundheit gerade in Gesundheitsberufen ein ganz großes Thema für mich ist. Wir sehen es ja in unserer Gesellschaft, wir alle werden älter und wir haben einfach hier einen erhöhten Bedarf. Und das heißt, wir brauchen Menschen, die andere Menschen, die diese Versorgung brauchen, eben, dass sie so gesund sind und gesund bleiben. Und deswegen müssen diese Themen diskutiert werden.
Welche Themen interessieren dich besonders bei dem Kongress hier?
Mich interessiert vor allen Dingen die Frage, wie wir mit den Möglichkeiten der Digitalisierung, wie wir sie heute sehen, wie wir Versorgung besser organisieren können. Also angefangen von der elektronischen Patientenakte, dem Informationsaustausch zwischen den Leistungserbringern, hin aber auch in den Bereich der KI, wo sich sicherlich sehr vieles für die Zukunft verändern wird im Bereich der Diagnostik und der Therapie.
Was leistet Arbeitsmedizin heute schon für die Millionen Beschäftigten in den Care-Berufen in Deutschland?
Die Arbeitsmedizin ist das Fach, das sich um die Frage der Verhältnisprävention am Arbeitsplatz kümmert. Also die Frage, wie kann ich Krankheiten durch Arbeit vermeiden? Und gerade in den Care-Berufen ist das ganz, ganz wichtig. Wir sehen durch die Entwicklung der Arbeitsunfähigkeitstage, dass insbesondere Menschen, die Kinder betreuen oder in der Altenpflege arbeiten, dass es dort hohe AU-Zahlen gibt. Das heißt also, dort besteht Handlungsbedarf, ihnen die Möglichkeit zu geben, dass sie gesund bleiben in ihren Berufen.
Ja, Digitalisierung, das ist oft eine Frage der Schnittstellen, der Grenzen. Und Grenzen haben wir natürlich nicht nur auf technischer Ebene, sondern wenn wir uns natürlich auch die Landkarte anschauen. Dr. Mehmet Hamurcu.
Hallo, mein Name ist Mehmet Hamurcu. Ich bin Arbeitsmediziner in Luxemburg beim Gesundheitsministerium seit vielen Jahren und bin hier auf dem Kongress für Gesundheit.
Gesundheit für die Beschäftigten in den Care-Berufen. Warum ist das Thema für dich interessant?
Weil wir als Arbeitsmediziner mit dem Gefährdungsbeurteilung, bei uns heißt das Inventaire de Poste à Risque, jeden Tag zu tun haben. Und wir versuchen, den Gesundheitsschutz, Arbeitsschutz in Luxemburg zu leben und zu unterstützen. Und als Behörde bekommen wir da auch die Möglichkeit, Unternehmen und Mitarbeiter grenzüberschreitend zu beraten in vielen Sprachen. Und das finde ich halt spannend, dass man in Deutsch, Französisch, Englisch, also mit vielen Unternehmen, mit vielen Beschäftigten zu tun hat. Und das sind natürlich zentrale Fragen, wie impfe ich, was wird geimpft, welchen Mutterschutz wird gelebt, wie arbeiten die Ärzte in diesem Thema zusammen, welche Rolle hat der Arbeitsmediziner in den Unternehmen, die natürlich auch international aufgestellt sind. Und deswegen bin ich hier, um mich da auch mir Impulse geben zu lassen und auch da ihre Erfahrung mitzunehmen.
Was sind so für dich die dringenden Themen, die du mitnimmst aus dem Kongress?
Was ich sehr interessant finde, ist, wie die Gefährdungsbeurteilung in Deutschland umgesetzt wird, gerade jetzt auch mit der novellierten Mutterschutzgesetzgebung. Und das finde ich halt spannend, da die Infektionskrankheiten zu sehen. Wie ist der Umgang mit neuen Krankheiten oder alte, die wir angeblich schon erfolgreich bekämpft haben? Die Impfmüdigkeit, wie kann man die Mitarbeiter und die Betriebsärzte überzeugen, noch mehr zu impfen, die Prävention noch stärker in den Unternehmen zu implementieren? Ich glaube, das ist wichtig, gerade jetzt auch mit nach der Corona-Zeit. Da gibt es auch noch viele Fragen, Thema Long-Covid. Die Mitarbeiter sind auch verunsichert, aber und werden noch jetzt die Arbeitsschutzmaßnahmen noch respektiert? Wie wird der Arbeitsschutz auch grenzüberschreitend gelebt? Ich glaube, wir sind in einer europäischen Gesellschaft und daher müssen wir mal auf die Nachbarländer gucken. Wie machen das andere? Ich verweise auf die Europäische Arbeitsschutzagentur in Spanien, Bilbao, die auch da sehr engagiert ist. Ich denke, das ist wichtig, mal so out of the box zu denken und daher immer die Augen und Ohren offen zu halten, wie das die anderen machen, weil wir brauchen das Rad nicht neu erfinden. Es gibt schon erfolgreiche Konzepte, die kann man gerne dann versuchen anzupassen, aber es gibt auch noch Konzepte und manchmal auch Guidelines, die veraltet sind, und wir sind in einer schnelllebigen Gesellschaft. Thema KI, das müssen wir alles berücksichtigen im Alltag, und dafür sind wir in den Betrieben mit der Gefährdungsbeurteilung drin. Und wir können da helfen, auch vielleicht auch Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten, die neuen, auch durch Corona zum Beispiel, besser beurteilen zu können, auch den Mitarbeitern ihre Rechte vielleicht auch darzulegen, ihre Möglichkeiten. Und dafür brauchen wir Informationen, darum bin ich auf dem Kongress hier.
Grenzen gibt es ja auch zwischen Berufsgruppen, und da zählt besonders die Zusammenarbeit, wie die Zusammenarbeit der Arbeitsmedizin mit der Arbeitssicherheit. Dazu habe ich mit Katrin Zittlau vom VDSI gesprochen.
Katrin Zittlau ist mein Name. Ich bin heute hier vom VDSI, Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit. Dort bin ich im Vorstand zuständig für das Ressort Gesundheit. Und in meinem sonstigen Leben, wenn es nicht ums Ehrenamt geht, bin ich als Sicherheitsingenieurin und Arbeits- und Organisationspsychologin in der Region Berlin-Brandenburg als selbstständige Beraterin unterwegs.
Warum sind Sie denn heute hier?
Ich bin eingeladen. Also der VDBW hat den VDSI dankenswerterweise eingeladen, um auch beim Thema Care Professions da die Fachkraft für Arbeitssicherheit mal mit an den Tisch zu holen und mal zu hören, wie denn aus unserer Sicht die Anforderungen an Betriebsärzte sind. Und dafür bin ich sehr dankbar, weil ich die Möglichkeit hatte, mal darüber zu sprechen und mal deutlich zu machen, was denn den Fachkräften für Arbeitssicherheit wichtig ist. Und da sehe ich in erster Linie das Thema gute Zusammenarbeit, was ich auch vorhin in meinem Vortrag ja nochmal betont hatte. Es steht und fällt natürlich auch immer mit den Personen und auch mit den Unternehmen, was man betreut. Aber im Endeffekt sitzen wir in einem Boot, ziehen an einem Strang, und insofern sollten wir an der Stelle auch zusammenarbeiten, uns auch austauschen, auch mal sozusagen nebendran, unabhängig, dass da jemand vom Unternehmen vielleicht mit am Tisch sitzt, um vielleicht auch eine Strategie zu verfolgen oder zu überlegen, wie gehen wir denn in bestimmten Themen vor. Und für mich ist die Basis dieser Zusammenarbeit jetzt aus Sicht des Arbeits- und Gesundheitsschutzes die Beurteilung der Arbeitsbedingungen. Also quasi darauf aufzubauen, zu schauen, was ist hier in den Betrieben relevant, was muss gemacht werden, was kann vielleicht noch als Add-on im Sinne eines betrieblichen Gesundheitsmanagements oder einer betrieblichen Gesundheitsförderung, was können wir da auch gemeinsam noch bewegen und voranbringen. Denn zu zweit ist man eh immer besser aufgestellt, als wenn man versucht, alleine da voranzukommen.
Wie können denn Unternehmen, Arbeitgeber, aber auch Beschäftigte von der Zusammenarbeit, von der besseren Zusammenarbeit von Sicherheitsfachkräften und Betriebsärztinnen, Betriebsärzten profitieren?
Das ist dann eine Betreuung, die Hand in Hand funktioniert. Das heißt, wenn ich eine Profession vor mir habe, zum Beispiel die Fachkraft für Arbeitssicherheit, die ja in der Regel auch aufgrund ihrer Einsatzzeit häufiger vor Ort ist in den Betrieben, kann ich quasi als Unternehmer davon ausgehen, dass die sich von alleine abstimmen. Das heißt, ich muss nicht zweimal kommunizieren, sondern ich habe quasi ein Team in der Beratung zu Sicherheit und Gesundheit und nicht einzelne Berater. Der eine hat das Thema, der andere hat das Thema, sondern man wirkt zusammen, für ein Thema, für ein Ziel und kann auch gemeinsam noch dafür Sorge tragen, dass vielleicht noch weitere Professionen mit dazugenommen werden. Also es ist quasi ja, eine tolle Situation aus meiner Sicht für den Unternehmer, für die Unternehmerin, wenn die Berater zusammenarbeiten, auch wenn die jetzt aus unterschiedlichen Unternehmen sind, ne? Also wir haben ja externe Dienstleister, Solo-Selbstständige, auch wenn die jetzt sozusagen unterschiedliche Arbeitgeber selber haben, aber auch da kann die Zusammenarbeit aus meiner Sicht gut funktionieren, wenn man sich entsprechend abstimmt, und das sollte man tun.
Super, vielen Dank. Ah, ist das Arbeitsmedizin?
Aber sowas von...
Jetzt zurück zur Arbeitsmedizin und einem ganz wichtigen Thema für uns. Das ist natürlich der Nachwuchs. Deswegen freuen wir uns auch, dass bei Medizinstudierenden das Thema Prävention immer interessanter und wichtiger wird.
Ja, hallo, ich bin Robert Künzel. Ich bin 26 Jahre alt und Medizinstudent im praktischen Jahr. Das praktische Jahr ist das letzte Jahr des Medizinstudiums, bevor ich dann das letzte Staatsexamen mache und dann approbierter Arzt sein werde. Und ich habe eine Förderung erhalten, um als Medizinstudent hier auf diesem Kongress für Arbeitsmedizin teilnehmen zu können. Und ja, bin sehr froh, dabei zu sein.
Ja, warum sind Sie hier? Warum interessieren Sie sich für das Thema für die Arbeitsmedizin?
Bei mir ist es so, ich finde generell das Thema Prävention wahnsinnig spannend. Also nicht nur Symptome behandeln und Medikamente verschreiben, sondern eben auch schauen, was sind die Ursachen von Krankheiten und wie kann man vielleicht ansetzen, dass Krankheiten gar nicht erst entstehen. Das ist meiner Meinung nach ein Thema, was im Medizinstudium etwas zu kurz kommt. Und darum, als ich die Ausschreibung für diesen Kongress gesehen habe, habe ich gedacht, das ist doch genau mein Thema, das schaue ich mir mal genauer an.
Und was sind so die Themen, vielleicht das ein oder andere Highlight hier bei der Veranstaltung oder vielleicht die ein oder andere Erkenntnis, die Sie mitnehmen vom Kongress?
Ich fand hier vor allen Dingen die politische Vernetzung ganz spannend. Also zum Beispiel wurde der Kongress miteröffnet von der Gesundheitsministerin von Thüringen und da habe ich gemerkt, dass sie auch sehr interessiert daran ist, eben Gesundheit in alle politische Bereiche zu integrieren, und das ist ja auch ein Punkt der Prävention, der eben auch in der Arbeitsmedizin gelebt wird, und darum ja, finde ich gerade diese Vernetzung sehr spannend.
Abschließend habe ich noch mit Dr. Tanja Menting gesprochen, die uns nicht nur erklärt, wie vorbildliche Arbeitsmedizin aussieht, sondern auch ein moderner Mutterschutz.
Ja, mein Name ist Tanja Menting. Ich bin Internistin und Arbeitsmedizinerin und leite den betriebsärztlichen Dienst am Universitätsklinikum in Bonn. Wir sind quasi ein überbetriebliches Zentrum. Das heißt, wir betreuen nicht nur die Beschäftigten des Universitätsklinikums, sondern auch alle Beschäftigten der Universität Bonn. Darüber hinaus aber auch weitere Fremdfirmen und auch Tochterfirmen. Das heißt, insgesamt betreuen wir über 20.000 Beschäftigte arbeitsmedizinisch. Das heißt, wir haben einen großen Einblick in die Betriebe. Wir sehen quasi, wo letztendlich ja der medizinische Arbeits- und Gesundheitsschutz, ich sag mal, vorbildlich umgesetzt wird. Aber wir sehen auch in manchen Betrieben, dass letztendlich noch Entwicklungspotenzial besteht. Nämlich eins ist uns ja allen klar: Wichtig ist uns die Gesundheit der Beschäftigten am Arbeitsplatz. Uns ArbeitsmedizinerInnen ist es wichtig, sowohl den Arbeitgeber als auch die Beschäftigten zu allen Fragen des medizinischen Arbeits- und Gesundheitsschutzes kompetent zu beraten. Das ist unsere Aufgabe. Das setzt allerdings voraus, dass wir die Arbeitsplätze kennen. Und das setzt natürlich auch voraus, dass wir präsent sind in den Betrieben. Wir müssen gesehen werden. Na, also ich sag, es ist ja allen klar, dass es unser gesetzlicher Auftrag ist, Arbeitsplatzkenntnis zu gewinnen, und das eben auch in Form von regelmäßigen Begehungen der Arbeitsstätten, um die Beschäftigten entsprechend im Rahmen der ebenso wichtigen arbeitsmedizinischen Vorsorge beraten zu können. Wir können Beschäftigte nicht zu ihren Gefährdungen am Arbeitsplatz beraten, wenn wir die Kenntnisse ihrer auszuübenden gefährdenden Tätigkeit gar nicht kennen. Das ist klar, dass das nicht geht. Und deswegen ist mein klarer Appell, wir müssen in den Betrieben gesehen werden und das bestenfalls gemeinsam mit den Sicherheitsfachkräften vor Ort und bestenfalls auch gemeinsam mit den Personalverantwortlichen. Das heißt, wir gehen nicht einfach mal, ich sag mal, schlendern und schauen, sondern im besten Fall wäre es ja, dass die Personalverantwortlichen bei den Begehungen dabei sind, gemeinsam auch mit den Interessensvertretungen der Beschäftigten, nämlich das sind auch die, die sich für die, ja ich sag mal, es sind die Beobachtenden des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und es gibt ja nichts Besseres, als wenn alle gemeinsam vor Ort auch sehen, wovon wir sprechen. Wenn wir alleine in den Betrieben unterwegs sind und dem Arbeitgeber mögliche Schwachstellen aufzeigen, dann hört er sich das von seinem Büro aus an, von seinem Bürostuhl aus an und weiß immer noch nicht, wovon wir reden. Das ist letztendlich eine der Beobachtungen, die wir immer wieder machen. Und ich denke, das ist ein mir wichtiges Anliegen, das auch in die Betriebe zu kommunizieren. Ein anderes ganz wichtiges Thema ist mir dabei auch, unsere gewonnenen arbeitsmedizinischen Erkenntnisse auch entsprechend auszuwerten. Und den Arbeitgeber letztendlich zu zeigen, wo entsprechend Entwicklungspotenzial bzw. die Notwendigkeit zur Verbesserung des medizinischen Arbeits- und Gesundheitsschutzes ist. Natürlich auch des technischen und organisatorischen, aber diesen Schwerpunkt würde ich dann tatsächlich auch in andere Bereiche verlagern, nämlich in den der Sicherheitsfachkräfte. Uns wichtig ist aber auch die gewonnenen arbeitsmedizinischen Erkenntnisse sowohl aus der arbeitsmedizinischen Vorsorge als auch der gewonnenen Erkenntnisse in den Betrieben entsprechend auszuwerten. Und das ist letztendlich auch unsere Chance, das ist unser Statement, das Feedback an den Arbeitgeber, dass wir letztendlich auch zeigen, was für Aufgaben wir alle zu erledigen haben. Das heißt, wir sitzen auch nicht in unserer Sprechstunde und warten, dass jemand kommt, den wir im Rahmen der arbeitsmedizinischen Wunschsorge beraten, sondern wir sind diejenigen, die, ich sag mal, während der Pandemie hat es sich ja deutlich herausgestellt, dass wir als die Troubleshooter unterwegs waren. Das heißt, unsere Expertise war gefragt. Und letztendlich, was wir geleistet haben, zum Zeitpunkt der Pandemie hat es jeder gesehen, aber es gerät relativ schnell in Vergessenheit. Also es muss deutlich gemacht werden, wo wir überall beratend tätig sind. Es ist der Bereich Mutterschutz. Mutterschutz ist ein wichtiges Arbeitsschutzthema. Wir beraten den Arbeitgeber über die gesetzlichen Vorgaben, sei es die Novellierung des Mutterschutzgesetzes, die bereits 2018 in Kraft getreten ist, aber auch darüber hinaus über das geschaffene Regelwerk zu den Mutterschutzregeln. Wir beraten den Arbeitgeber über die Notwendigkeit der Durchführung der anlassunabhängigen Gefährdungsbeurteilung. Das heißt, der Arbeitgeber muss unabhängig davon, ob er eine Schwangere in einem Betrieb beschäftigt, im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung berücksichtigen, ob ein Arbeitsplatz für eine Schwangere geeignet ist, ohne dass er etwas tun muss. Er muss aber auch schauen, ob gegebenenfalls Schutzmaßnahmen abgeleitet werden müssen, um eine Schwangere weiterhin am Arbeitsplatz beschäftigen zu können. Das heißt, die Fortführung der Beschäftigten einer schwangeren und stillenden Frau oder einer schwangeren und stillenden Frau in der Ausbildung oder im Studium muss gewährleistet sein. Und ganz klar ist es ein gesetzliches Ziel, auch Benachteiligungen entgegenzuwirken. Und das muss der Arbeitgeber bereits Paragraph 5 Arbeitsschutzgesetz in der Gefährdungsbeurteilung berücksichtigen, zu dokumentieren, damit In dem Falle, wenn eine Frau ihre Schwangerschaft meldet, er sofort weiß, welche Schutzmaßnahmen sind abzuleiten. Na, er hat seine Hausaufgaben getan und braucht nur noch letztendlich die Gefährdungsbeurteilung zu ziehen und die entsprechenden Schutzmaßnahmen abzuleiten. Und dann steht einer Weiterbeschäftigung einer schwangeren oder stillenden Frau nichts mehr im Wege. Es kann doch nicht sein, dass wir bei diesem Fachkräftemangel, ne, gerade auch in den Gesundheitsberufen, Schwangeren ein Beschäftigungsverbot aussprechen. Also weder ein ärztliches Beschäftigungsverbot ist in vielen Fällen gerechtfertigt, noch ein betriebliches Beschäftigungsverbot. Allenfalls könnte er ein, ich sag mal, Teilbeschäftigungsverbot aussprechen, wenn zum Beispiel aufgrund der unverantwortbaren Gefährdung in der chemischen Industrie bei Umgang mit zum Beispiel krebserzeugenden Gefahrstoffen wirklich die Fortführung der Tätigkeit nicht möglich ist. Aber es gibt ja noch ganz viele andere möglichen Aufgaben, ne, im administrativen Bereich, die möglich wären. Natürlich dürfen es keine fachfremden Aufgaben sein. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, Einsatzmöglichkeiten einer schwangeren und stillenden Frau in Betrieben, die wir ja auch beispielsweise in Positivlisten auch schon dem Arbeitgeber zur Verfügung gestellt haben. Und das ist letztendlich die Umsetzung eines modernen Mutterschutzes, der Erhalt der Beschäftigung einer schwangeren und stillenden Frau am Arbeitsplatz, die Fortführung der Ausbildung und die Ermöglichung der Fortführung des Studiums mit dem Ziel, Benachteiligungen entschieden entgegenzuwirken. Also Beschäftigungsverbote auszusprechen, das entspricht nicht dem modernen Arbeits- und Gesundheitsschutz. Da sind wir am Ende quasi des Stopp-Prinzips, also des technischen, organisatorischen oder persönlichen Arbeitsschutzes, wenn wir am Ende bei einem Beschäftigungsverbot enden. Das kann es nicht sein. Gerade in den Care-Berufen, ja, der Erhalt des Arbeitsplatzes von chirurgisch tätigen ÄrztInnen oder der Erhalt des Arbeitsplatzes von Pflegenden, die auf den Stationen, in den Ambulanzen dringend gebraucht werden, das ist unser Ziel. Und heute an Tag 3 dieses Symposiums würde ich schon fast sagen, dieses Symposium, diese Form des Symposiums ist gesetzt, weil wir haben jetzt schon gesehen, dass wir genau mit diesem Format diese Betriebe betreuenden Betriebsärztinnen und Betriebsärzte gezielt angesprochen. Sie fühlen sich angesprochen, sie sagen, toll, das sind genau die Themen, die wir hören wollen und wir brauchen genau diesen Input. Und es sind ja wirklich auch höchst politische Themen, die hier angesprochen werden. Auch, ich sag mal, die geschlechtsspezifischen Aspekte müssen berücksichtigt werden. Frauen in der Menopause sind ganz anderen gesundheitlichen Herausforderungen ausgesetzt und das muss berücksichtigt werden. Und auch da müssen wir hinschauen und ich finde, dass wir dort lange gar nicht hingeschaut haben. Wir haben quasi letztendlich wie so in Form eines Tunnelblicks gedacht, das ist unser gesetzlicher Auftrag, den setzen wir um. Nein, wir müssen nach links und wir müssen nach rechts und wir müssen nach geradeaus schauen. Und das, glaube ich, haben wir mit diesem Kongressformat auch ganz klar positioniert. Wir müssen uns mit allen entsprechenden Stakeholdern ins Benehmen setzen. Das ist unser Berufsverband, aber auch die Zusammenarbeit mit unserer wissenschaftlichen Fachgesellschaft, der DGAOM, ist insofern genauso wichtig. Die Zusammenarbeit oder der Dialog, besser gesagt, mit den Unfallversicherungsträgern, mit den Rentenversicherungsträgern, mit den Gewerkschaften, also mit allen Interessensvertretungen, wo es um das Thema Gesundheit im Sinne der Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention geht. Na, dort müssen wir genau hinschauen und müssen schauen, was haben wir noch zu erledigen, damit unsere Ziele auch umgesetzt werden können.
Vielen Dank. Ja, jetzt haben wir eine ganze Menge an interessanten Stimmen zum Kongress, vom Kongress direkt gehört. Das ist aber noch nicht alles. Also wir haben noch eine Reihe mehr Statements, die findet ihr dann bei uns in den sozialen Medien, ganz vor allem bei Instagram, kann ich nur empfehlen, mal reinzuschauen. Und natürlich gibt's auch einen wunderschönen Rückblick auf unserer Website. Aber das war sozusagen der Überblick über unseren Kongress über Health and Care Professions, diesmal mit dieser Sonderfolge zu diesem Thema. Und ja, Susanne, möchtest du uns noch was mitgeben?
Du meinst, ob ich heute die Take-Home-Messages übernehme?
Ja, heute würde ich dir die Möglichkeit überlassen, mal die Take-Home-Messages zu formulieren.
Okay, ja, ich habe tatsächlich 3 Take-Home-Messages, das ist ja so unsere Zauberzahl, vorbereitet und die würde ich sehr gerne hier heute am Ende unseres Podcasts platzieren. Ich würde mal damit anfangen. Wenn in Deutschland so viel über Prävention gesprochen wird, dann blicken wir als Arbeitsmedizinerinnen und Arbeitsmediziner natürlich auf das größte Präventionssetting, das Deutschland bietet. Und das ist die Arbeitswelt mit 40 Millionen Beschäftigten. Und wir sagen, Prävention geht nur mit der Arbeitsmedizin. Zweiter Punkt ist, und das knüpft so ein bisschen an dieser Überlegung, älter werdende Gesellschaft, älter werdende Belegschaften. Wir brauchen für gute Primär- und Sekundärprävention den Schulterschluss, nicht nur in den Betrieben mit den anderen Arbeits- und Gesundheitsschützern, sondern auch zu allen anderen Fachschaften. Und deshalb sage ich als zweites, Prävention und Versorgung gelingen nur sektorenverbindend. Also Schluss mit Silo-Denken, wir müssen uns vernetzen. Und der letzte Punkt, das ist ja eigentlich auch so immer unser Mantra. Gute Arbeitsbedingungen machen die Arbeit auch in anstrengenden Berufen, eben auch im Gesundheits- und Sozialwesen, attraktiv. Daran müssen wir arbeiten. Danke, Lukas.
Was für ein ausgezeichnetes Schlusswort. Damit verabschieden wir uns für heute von euch bei Arbeit trifft Gesundheit und freuen uns schon auf das nächste Mal. Ja, vielen Dank, Susanne.
Vielen Dank, Lukas.
Tschüss.
Tschüss.
Sehen wir dich nächstes Jahr wieder?
Wir können darauf vertrauen, ganz sicher.